Ja, die Vermögenskraft des Evangeliums, vielleicht noch niemand so gehört als unser Thema heute. Da ist zunächst die Frage, was heißt denn Evangelium? Und wenn du die Leute fragst, die ein wenig Ahnung haben, die sagen vielleicht gute Nachricht, gute Botschaft, die wörtliche Übersetzung Wohlkunde aus der Dabei-Übersetzung. Ja, das muss was Gutes sein. Eu, gell? Eugen ist heute nicht hier, glaube ich, gell? Nee, ich sehe ihn nicht. Dem sein Name fängt ja auch so an. Also Eu, das ist Eu, ich freue mich, gell? Das ist was Schönes. Und Eu, Angelium, griechisch heißt also gute Nachricht. Das muss eine gute Nachricht sein. Und wo ist die gute Nachricht? Wir haben ja schon zweimal zu diesem Thema was gehört hier von meiner Seite. Und ich will ganz kurz auf die ersten beiden Teile wiederholend eingehen, damit wir auch die letzten beiden Verse recht einordnen. Denn hier geht es, eben habe ich von dir gesprochen, schon kommst du, das finde ich gut. Wir haben noch hier mindestens zwei Plätze, einer hier und einer da.
Wir brauchen aber drei.
Ihr braucht drei, dann müssen wir noch einen Stuhl an die Seite stellen. Da drüben steht noch einer. Und dann... So ist es, sehr, sehr passt das. Gut. Auf dass das Haus voll werde, gell? Ja, also zurück zu unserem Thema, die Vermögenskraft des Evangeliums. Der Apostel fängt ja an in diesem Römerbrief, dem ersten Kapitel, in dem er schon sagt, er sei der Apostel für das Evangelium Gottes. Hier, erste Reihe, beste Plätze. Ja, wir schaffen das noch heute. Und wir haben dann die Definition von ihm gehört in auch den ersten Versen, dass er gleich sagt, dieses Evangelium Gottes, da haben schon die Propheten von gesprochen. Im Alten Testament steht das schon. Und nicht nur die Propheten, ja noch mehr, auch der Sohn selber. Und er sagt dann, und dieses Evangelium betrifft den Sohn. Das ist der Inhalt dieses Evangeliums. Und das finde ich so bemerkenswert, dass er dann auch noch die fleischliche Abstammungslinie nennt, dass er von David abstammt und sagt, jetzt bin ich Apostel für dieses Evangelium des Gottessohnes, das Evangelium Gottes, das mit diesem Gottessohn handelt. Und er hat einen ganz bestimmten Auftrag, der sagt er dann im Vers 5, dass er dieses Evangelium Leuten predigt, die zu Nationen gehören, auf die zu Gott seinen Namen gerufen hat. Das findest du in Apostelgeschichte 15 dann wieder. Das ist also nicht jedermann, sondern eine ganz bestimmte Volksgruppe. Das ist aber ein extra Thema. Und er nennt die Römer dann, die er gar nicht kannte. Die nennt er, ihr seid Berufene und Heilige und Jesu Christi und fährt dann fort in den nächsten Versen. Da haben wir im zweiten Teil von gesprochen, dass er sagt, ich danke Gott, dass es euch gibt. Denn euer Glaube wird verkündet im ganzen Kosmos. Und er fügt noch etwas hinzu und sagt, ich kenne euch zwar nicht, aber ich sehne mich danach, euch zu sehen. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als das hier dran war, habe ich gesagt, sehnst du dich nach Gemeinschaft der Heiligen? Und da rief unsere Schwester von ganz innen, ja, gell, weil sie nicht mehr immer kommen kann. Also das ist, denke ich, auch ein Bedürfnis aller Glaubenden, dass wir uns nach dieser Gemeinschaft sehnen. Und jetzt hatten wir noch diesen bemerkenswerten Satz von ihm, dass er sagt, ich möchte, wenn ich zu euch Römern komme, unter euch evangelisieren, unter euch Frucht haben, mit euch geistliche Gnadengaben tauschen. Ich will von euch zugesprochen bekommen. Ich spreche euch zu, gell? Und da denkst du, ja, so ein Apostel, der braucht wohl Zuspruch. Ja, klar, jeder, wir alle brauchen Zuspruch. Und nicht nur die, die vielleicht bei der Predigt da sitzen, auch der, der steht, braucht Zuspruch, gell? Ohne den geht es nicht. Und das waren alles recht interessante Gedanken und der Schluss jetzt von diesem Abschnitt über das Evangelium Gottes, da sagt er ja, wie schon gehört, ich schäme mich des Evangeliums nicht, Vers 16, denn es ist Gottes Vermögenskraft, Gottes Dynamis zur Rettung jeden Glaubenden. Und dann kommt die seltsame Ausdrucksweise dem Juden, außerdem vorher auch dem Hellenen. Darüber reden wir gleich noch, weil das in deiner Bibel garantiert anders steht. Und dann sagt er noch den Grund, warum das so ist, und sagt im Vers 17, denn Gerechtigkeit Gottes ist in ihm, dem Evangelium, enthüllt. Und die Gerechtigkeit Gottes, wie die wirkt, sagt er auch noch in dem Vers. Er sagt, aus Glauben oder aus Treue hinein in Treue oder Glauben. Wie geschrieben steht, und er zitiert dann Habakuk Kapitel 2, Vers 4 und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er ändert das leicht ab. Im Originaltext steht es ein bisschen anders, aber dazu gegen Ende der heutigen Predigt. Ja, zwei Verse, eine Stunde, gell? Müsste klappen. Reinhold nickt. Ja, gut. Er schämt sich des Evangeliums nicht. Guck mal, was er dem Timotheus schreibt, als Paulus im Gefängnis war. Im 2. Timotheus, sein letzter Brief, Kapitel 1, Vers 8 und Vers 12, seine Ermunterung an den jungen Timotheus, jung, wie alt wird er gewesen sein? Um die 40, vermute ich. Und im 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, Vers 8, sagt er, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Könnte hinzufügen, weil ich mich auch nicht schäme. Aber schäme dich auch nicht meiner, seines Gebundenen, sondern leide Übles mit für das Evangelium gemäß der Vermögenskraft Gottes. Und Vers 12, welcher Ursache wegen ich dieses Leide, jedoch ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich vertraut habe. Auch ich bin überzeugt worden, dass er vermögensmächtig ist, mein mir anvertrautes hinein in jenen Tag zu bewahren. Also, das war die ganze Intention des Paulus, Jesus verkünden. Egal, was passiert, und da brauchst du dich nicht zu schämen, denn dieser Christus ist die größte Autorität, die es überhaupt gibt. Und das können wir bei Paulus ganz deutlich herausführen. Und wie auch schon im ersten Teil erwähnt, benutzt er für diese Beweisführung über 70 Mal, Langenberg sagt 85 Mal, das Alte Testament, um das zu beweisen. Also jetzt soll doch einer sagen, das Alte Testament ist unwichtig für die Christen von heute, sondern wir brauchen das genauso wie das Neue. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Neue Testament benutzen, um das Alte zu verstehen, und nicht umgedreht. Weil dann kommst du zu falschen Schlüssen, und wir haben auch hier schon öfter über diese Missverständnisse gesprochen. Ja, und Paulus, wie eben gelesen im 2. Timotheus, leidet gemäß der Vermögenskraft Gottes. Das heißt doch, die Dynamis Gottes bringt uns auch durch solche Lebenssituationen hindurch. Egal, was das sein mag, ob das Leiden sind, Familienprobleme, Gefängnis, was du auch nimmst. Wenn das verordnet ist von oben, hast du die Dynamis Gottes, um das durchzustehen, wenn du ihm gehörst. Und mit diesem Glauben dürfen wir durch diese Welt gehen. Und ich denke, wenn du dir das ständig gewiss machst, auch im Inneren, ja, dann lebst du in dieser Freiheit des Christus, ohne das zu missbrauchen natürlich, keine Frage. Darum geht es ja nicht. Und was er hier noch erwähnt, ist noch interessant, dass er sagt, dieses Evangelium ist die Dynamis Gottes. Wir haben ja vier Gotteskräfte, die stehen alle in Epheser Kapitel 1, Vers 18, 19 auf einem Fleck zusammen. Er hat ja die Energie, das heißt die Innenwirkung, könnte man sagen, wörtlich, und die Haltekraft, der heißt Kratos, und Ischys ist die Stärke, und hier die Dynamis. Die Dynamis ist diese Kraft, die die bewegende, dynamische Kraft Gottes ist, mit der er was bewegen kann. Und worum geht es denn hier bei der Bewegung, um die es hier geht in diesen Versen? Er sagt, das ist die Dynamis hinein in Rettung. Stell dir vor, es gäbe dieses Euangelion, nicht Eu, gell, gute Botschaft. Ich habe am Anfang gesagt, Euangelion, gell, da heißt auch so. Und dann kam es zur Tür rein, das war der richtige Moment. Und Eu, gell, das ist was Schönes. Und jetzt ist das Wunderbare, die Dynamis dieses Evangeliums befähigt Gott, dass er jeden retten kann. Er könnte nicht jeden retten, wenn es den Inhalt dieses Evangeliums nicht gäbe, nämlich Christus auf Golgatha bezahlt, gestorben, auferstanden. Gell? Und das ist die bewegende Kraft, die dynamische bewegende Kraft des Evangeliums, von der er hier spricht. Es ist die Vermögenskraft hinein in Rettung. In 1. Korinther 1,18 will ich mal einen Vers dazu lesen. 1. Korinther 1, Vers 18. Da heißt es denn, das Wort des Pfahles, also des Holzes auf Golgatha, ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen aber, die errettet werden, uns, ist es was? Gottes Vermögenskraft, Gottes Dynamis, gell? Das ist das, was uns bewegt, uns die Kraft gibt, uns steuert, vorwärts treibt. Und hier siehst du, das finden wir oft bei Paulus, auch in diesen Triumphzug-Schilderungen, die er macht. Eine Botschaft, ein Thema, ein Wort, gell? Das sind die einen, die sind erschüttert oder sagen, ihr seid verrückt, und die anderen freuen sich, gell? Also dieselbe Botschaft mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Und das ist die Wirkung, die dynamische Wirkung des Wortes Gottes. Das Wort sortiert die Leute, das musst du gar nicht machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu sortieren. Stell dich hin, verkünde das Wort, da wo du hingestellt bist, und dann trennt das Wort die Leute. Die einen laufen fort und die anderen freuen sich. So war es schon bei Jesus. Gell? Die fragen die Jünger, warum redest du so kompliziert? Ja, da sagt er, damit die weggehen. Gell? Die will ich gar nicht. Also es geht nicht darum, jedem zu gefallen. Und ich will noch was hinzufügen hier, weil das Ziel ist ja für uns, mit diesem Denken in der Dynamis Gottes, dieses Evangeliums, dass wir glauben dürfen und überzeugt davon sind, dass wir tatsächlich jeden zum Glauben bringen können. Das ist so, gell? Warum? Philipper 2, Abstieg und Aufstieg Jesu, da sagt er doch, das Ziel ist, dass jedes Knie sich beugt. Nicht zwangsweise, freiwillig, als Überzeugung, gell? Also wir haben das Ziel, das Ganze all ins Leben zu zeugen, als Leibesglieder des Christus. Und wenn ich das wissen darf und glauben darf, dann kann ich auch in der sogenannten Seelsorge, du weißt, ich liebe die Geistsorge mehr, ich weiß auch, was da gemacht wird, ist nicht falsch, manchmal wäre ich falsch verstanden. Wichtig ist, dass man dann auch ganz andere Ratschläge geben kann in einem solchen Gespräch für Leute, die Probleme haben mögen. Weil wenn du der Meinung bist, dass der nicht zu Christus findet heute für immer in der Hölle schmort und nie da rauskommt, triffst du ganz andere Entscheidungen, gibt es ganz andere Ratschläge. Gell? Das muss uns mal klar gemacht werden. Wir alle hier leben wahrscheinlich schon Jahrzehnte in der Denkweise, dass wir sagen, ja, alle Knie werden sich beugen. Und er kann alles, gell? Und er kann jeden zum Glauben überzeugen. Da wird er auch irgendwann, es wird keiner gezwungen. Aber sie werden überzeugt. Und dann kannst du das vielleicht überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie jemand empfindet, der glaubt, dass die Leute, die nicht glauben können, heute vor ihrem Sterben für immer in der Hölle schmoren. Gell? Dann hast du ganz andere Beweggründe. Und das ist für uns, wie soll ich sagen, also ich habe ja früher geglaubt, die wären alle vernichtet. Gell? Das geht ja noch. Da merkst du nichts von. Gell? Du bist da einer vom Kopf gehauen und dann bist du weg. Und das ist human. Gell? Und ich saß mal in einem Hauskreis hier im Nachbarort in Ulfa vor 25 Jahren und dran. Und da hat der Bruder gesagt, stellt euch mal vor, beim Zeugen Jehovas, die Lehren, es werden alle vernichtet, die keine Zeugen Jehovas sind. Gell? Da habe ich zu denen gesagt, ihr seid ja noch viel schlimmer, gell? Bei euch schmoren die ewigen Rölle. Und weißt du, was die Antwort war? Der hat zu mir gesagt, sei still, mach meine Frau nicht durcheinander. Gell? Das habe ich nie vergessen. Ne? Das war seine ganze Sorge. Gell? Und daran siehst du doch, das Evangelium, wie wir es glauben dürfen, ist doch eine Befreiung. Gell? Ich muss nicht jeden mit aller Gewalt überzeugen. Ich bin früher als Zeuge Jehovas von Haus zu Haus gelaufen und habe in meiner Bibel symbolisch gesehen den Leuten auf den Kopf gehauen, so lange bis einer sagt, ja, du hast recht, gell? Weil ich hatte immer recht. Und das kann es doch nicht sein. Versteht ihr? Also das Wort aussagen, Evangelium, gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Ich kann heute den Leuten sagen, für dich hat Jesus bezahlt, ob du das glaubst oder nicht. Ist überhaupt nicht das Thema, gell? Jesus hat für dich bezahlt auf Golgatha, er ist auferstanden, hat für den ganzen Kosmos bezahlt, das dürfst du glauben. Und wenn du es heute nicht glauben kannst, warum auch immer, wirst du es später glauben können, nach gewissen Erziehungswegen, das ist nicht immer angenehm. Also es ist besser, du glaubst es heute als später, gell? Weil irgendwann wirst du es sowieso glauben dürfen, können, müssen, wie auch immer, gell? Also, verstehst du, das verstehe ich unter Evangelium, das ist für mich gute Nachricht. Und wenn Paulus in Epheser 3, Vers 20 sagt, ja, Gott tut mehr, lass mal Luft, ich habe das gestern gelernt, gell? Evangelium ist mehr als Gott kann mehr, als wir uns vorstellen können. Gell? Und da denke ich mal, wenn ich den Vers lese, stell dir mal was vor, was ganz Fantastisches, das Schönste, was du dir denken kannst, und dann liest du hier bei Paulus, Gott kann über das hinaus tun. Gell? Er vermag über das hinaus zu tun. Und da siehst du doch, wie arm sind die Leute dran, die nicht glauben können, dass Gott in seiner Dynamis, deswegen heißt es ja Dynamis, Vermögenskraft, dass er in seiner Vermögenskraft etwas zu tun vermag, nämlich alle zum Ziel zu bringen. Und jetzt sagt er hier, führt er eine gewisse Reihenfolge auf. In deiner Bibel steht, glaube ich, wenn ich, doch ich habe es dir hergeschrieben, also Elberfeld schreibt, dem Juden zuerst und dann dem Griechen. Ja, das steht wohl, glaube ich, in den meisten Bibeln, den Juden zuerst und dann dem Griechen. Das schreibt die Elberfelder, die Konkordante schreibt das auch so, Heinz Schumacher auch. Und die Davao-Übersetzung macht das richtig, der Herr Pfleiderer macht das auch richtig. Die beachten den Grundtext an der Stelle, weil hier steht ein Partikel, das meist unübersetzt bleibt oder mit und wiedergegeben wird. Und das ist eigentlich falsch. Wenn wir den guten alten Schierlitz fragen, das waren noch Männer, die haben griechisch Wörterbücher geschrieben mit Elan, ohne Computer, gell? Und mit Begeisterung und Freude und mit ganzem Lebenseinsatz. Denen kann ich glauben, gell? Und die sagen, es gibt ja zwei Formen des Uns im Griechisch. Das eine Und heißt, ich füge was hinzu, was Gleichartiges wird verknüpft. Also wenn ich sage, ich und du, gell? Wir sind hier zwei Brüder, ich und du. Wenn es ein anderer da noch wäre, dann müsste ich sagen, ich, außerdem auch, der noch, gell? Also mit diesem außerdem auch mache ich deutlich, da ist ein gewisser Unterschied zwischen dem und mir. Ich und du, wir sind gleich, aber der andere, ich und außerdem auch der, das ist was Besonderes, was Extras, was anderes, gell? Sonst würdest du das nie so ausdrücken. Und genauso steht das hier. Genauso steht das hier. Dem Juden ist die Rettung außerdem auch vorher dem Hellenen, nicht Grieche. Grieche ist falsch. Was verstehst du unter Grieche? Die in Griechenland wohnen, gell? Die jetzt so viel Geld kosten. Ja. Das ist doch nicht alles. Das biblische Hellas war viel größer, der gefasste ganze Mittelmeerraum gehörte dazu. Überall da, wo die griechische Sprache auch Amtssprache war und außer da, wo Lateinisch schon auch gesprochen wurde. Also wir haben große Bereiche schon 200 vor Christus, die hellenisch sind, da kommt auch die Septuaginta her, über die ich nachher noch was sagen will. Also wir sehen also hier, er sagt, dem Juden ist das zur Rettung das Evangelium, aber außerdem vorher dem Hellenen. Also wer kommt jetzt eher dran nach diesem Ausdruck? Natürlich der Hellene. Und wenn wir die Apostelgeschichte mal lesen, 13,46, dann hast du schon die Antwort. Und wenn ich jetzt noch was von Petrus erzähle, wirst du das auch verstehen. 13,46, da spricht Jesus zu den Juden, die ihn ja nicht so gemocht haben, dann Paulus zu den Juden und sagt, heißt ja sowohl Paulus als auch Barnabas, redeten alles frei und sagten, es war notwendig, dass das Wort Gottes vorher zu euch, den Juden, gesprochen wurde. Weil ihr es aber wegstoßt und euch selbst des äonischen Lebens nicht für würdig beurteilt, nimm wahr, so wenden wir uns zu den Nationen. Also die Juden wollten nicht. Ihr wisst ja, erst mal rausgeflogen aus der Synagoge. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann gehen wir zu den Nationen. Das heißt, die haben zwar das Wort vorher gehört, aber es wirkte nicht in der Dynamis Gottes hinein in Rettung. Das ist ein Unterschied. Hinein in Rettung wirkte es, bis auf wenige Ausnahmen von Juden, mehrheitlich Nationenleuten, nämlich den Hellenen oder wie bei dir steht, Griechen. Und das ist bis heute so geblieben. Das ist bis heute so geblieben. Wo sind denn die ganzen Evangelisationsgesellschaften, die Bibeldruckereien und was es alles gibt? Alles in den Nationen, nicht bei den Juden. Gell? Und die Juden, die hier angesprochen sind, die wohnen in Jerusalem, in Mea Shearim, da in dieser orthodoxen Siedlung. Gell? Und wenn du da vom Messias redest, wirst du heute noch gesteinigt. Also, es ist immer noch so geblieben. Gell? Paulus hat recht. Die Hellenen, die Nationenleute, die sind zur Rettung vor den Juden bestimmt. Und dass das nicht alle Leute dieser Welt sind, das ist uns ja inzwischen hoffentlich auch klar. Und wie war das bei Petrus? Wenn der Apostelgeschichte 10 liest, ja, wo war der denn? In Joppe, heute Jaffa, 20 Minuten Fußweg von Tel Aviv nach Süden. Gell? Der saß da auf dem Dach und dann kam dieses Tuch mit den unreinen Tieren. Ja, und was sagt der Herr zu ihm? Das sollst du jetzt essen, gell? Und der Petrus als Jude hat gesagt, ich nie was Unreines gegessen. Und dann wird er belehrt und dann heißt es, ja, ich habe das rein gemacht, also jetzt kannst du das essen, gell? Wenn, was ich rein mache, kannst du nicht als unrein bezeichnen. Wenn ich Nationen, Leute gleichstelle, wenn es um die Rettung geht und das Evangelium geht, dann kannst du nicht sagen, nee, die sind nicht zugeordnet. Und wie viel Mühe der Petrus hatte, seinen Brüdern dann zu verklickern, dass das mit diesem Cornelius in seinem Haus und noch ein paar Nationenleuten in Ordnung ist, weil die auch den Heiligen Geist empfangen haben. Daran siehst du doch, wie schwierig das damals gewesen ist. Und noch was, weil ihr wisst ja, ich muss das immer 100-mal sagen, damit es einmal begriffen wird. In Petrusbriefen, in den beiden Petrusbriefen, im zweiten Brief will ich mal zwei Verse lesen, damit es auch deutlich wird, gleich der Eingang im ersten Vers, 2. Petrusbrief, der erste Vers. Da sagt Petrus, wem er alles schreibt, nämlich Petrus, Apostel Jesu Christi, den Auserwählten und zeitweilig Ansässigen, der Zerstreuung von Pontus, Galatien, klingelt da was? Galaterbrief, gell? Kappadokien, Asia, das ist eine Provinz, nicht Asien, der Kontinent, und Bithynien und so weiter. Das sind Regionen drin, von wo Paulus unterwegs war. Und wer jetzt behauptet, der Petrus hat nur Juden gepredigt, Vorsicht, gell? Wenn du am Ende von seinem zweiten Brief mal guckst, Kapitel 3, Vers 15, da steht, wie das gelaufen ist. Ich bin ja im falschen Brief, Moment. 2. Petrus 3, Vers 15. Ich erachte die Langmut unseres Herrn als Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit schrieb. Hoppla. Das schreibt an dieselben Leute wie Paulus, gell? Sagt er selber hier. Also Petrus hat das nicht so streng getrennt. Die haben also allen gepredigt, auch wenn das ein wenig aufgeteilt war. Aber wichtig ist doch hier, dieses Evangelium ist das gleiche Evangelium. Die haben doch keinen anderen Jesus verkündet. Dieses Evangelium der Dynamis Gottes, von der wir heute reden, das hat Jesus zum Inhalt. Und dieser Christus als Zentrum dieses Evangeliums war sowohl bei Petrus, Johannes und Jakobus und Paulus und wie sie alle heißen und auch bei den Frauen, die gepredigt haben, derselbe Christus. Kann mir doch niemand erzählen, dass die einen den anderen Christus verkündet haben als die anderen. Da liest man Galater Kapitel 1, was Paulus sagt. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, als das, was wir euch verkündet haben, der ist in den Bann getan, der ist verflucht, steht meistens in Bibeln. Gell? Und da wäre ja Petrus verflucht gewesen, Johannes auch und Jakobus sowieso. Gell? Weil mit dem können wir gar nichts anfangen, sagen manche. Gut. Also, verstehst du, dass sowas kannst du lesen in einzelnen Bibelversen, in einzelnen Satzsequenzen, die, wenn man sich länger mit beschäftigt, da findest du das alles. Gell? Und das ist doch spannend, sowas. Früher habe ich Bibel gelesen, weil das dran gewesen ist in der Versammlung. Das heißt, wenn ich hingegangen bin, dann muss ich zumindest wissen, worum es geht. Gell? Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich gar nicht reingeguckt. Und ja, heute ist das umgekehrt. Gell? Heute macht das richtig Freude und gelegentlich dürfst du darüber auch was sagen. Das ist der Unterschied. So, die Begründung im Vers 17 ist noch spannend. Er sagt dann hier, denn, wenn es um die Dynamis des Evangeliums geht, denn Gerechtigkeit Gottes ist in ihm, dem Evangelium, enthüllt. Und jetzt diese seltsame Formulierung, wie das funktioniert, Ausglauben, Zuglauben, Austreue, hinein in Treue, egal wie du es übersetzen willst, schwierige Stelle scheint das zu sein, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Habakuk 2, Vers 4. Den Habakuk, der für Prophet war für das Nordreich Israels, für das Haus Israel war der Prophet. Nicht für die Juden, gell, sondern für die anderen. Und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, wie funktioniert das? Gerechtigkeit Gottes. Wie wurde denn Gerechtigkeit Gottes möglich, hinein in Glauben, zu Glauben oder aus Glauben, zu Glauben? Doch alleine nur aufgrund der Treue Jesu. Und da will ich dann den letzten Teil mit verbringen von heute, damit uns das nochmal neu bewusst wird. Und was ist denn die Voraussetzung gewesen dafür? In 2. Korinther, Kapitel 5, 21, es sind alles bekannte Stellen, es ist also nichts Neues, gell? Aber man muss sie immer wieder hören, damit endlich klar wird, was hier geleistet worden ist von Gott und Christus in und mit der Dynamis Gottes. Denn der Verfehlung nicht kannte der Christus, den hat er für uns, der Vater, zur Verfehlung gemacht. Warum das Ganze? Auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jetzt sind wir gerecht. Ich frage manchmal, sitzt ja ein Gerechter? Und dann sind die so unsicher, die Geschwister. Gell? Ich kann jetzt die Hand nicht heben. Gell? Das sage ich nicht aus dir, sondern in Christus. Ja, dann werden sie mutiger. Gell? Dann kommen schon mal ein paar Finger. Also daran siehst du, so ganz sicher ist man sich nicht. Was meint er jetzt? Also in Christus sind wir alle gerecht. Und wenn ich 2. Korinther 5 ab Vers 18 noch ernst nehme, wo er sogar sagt, dass der ganze Kosmos damit inbegriffen ist, verändert worden ist, versöhnt steht bei dir wahrscheinlich, dann heißt es doch auch, die da draußen sind schon quasi von der Gottesseite aus versöhnt, aber sie wissen es noch nicht, sie können es noch nicht glauben, sie müssen das noch lernen. Und jetzt stellen sich die Gläubigen hin und wir tun so, als wären sie hier die Einzelnen, die in der Treue Gottes erfasst sind, die anderen haben Pech gehabt. Gell? Das ist Gotteslästerung, das ist gegen den Heilsplan Gottes geredet. Und die Nationen, die Leute, die dazugehören, das sagt auch Paulus mehrfach und oft, sind in diesem Rettungsprozess integriert. Und das war seine Aufgabe, denen das zu sagen. 2. Korinther 5 noch einmal. Ihr seid verändert, dem Gott steht und wörtlich im Vers 18 ist es. Und meistens steht da, lasst euch versöhnen mit Gott. Das klingt auch gut. Aber das ist indikativ an der Stelle. Ich will jetzt keinen Grammatiklehrgang halten, sondern da sagt Paulus, das ist passiert. Das ist schon längst passiert. Und das dürfst du jetzt glauben. Darum geht es doch. So wie Jesus in Johannes 16 sagt, ihr werdet nicht gerichtet, weil ihr Sünder seid, sondern weil ihr nicht glaubt, dass ich bezahlt habe. Das ist der große Unterschied. So, jetzt stelle ich euch mal vier Möglichkeiten vor, wie man diese Formulierung aus Glauben zu Glauben versteht. Also vier, die kannst du vielleicht schon denken, dass das nicht die Favoriten sind, nur zum Mitdenken. Gell? Manche sagen, hier geht es um den alttestamentlichen Glauben, der hineinwirkt in das Neue Testament. Also aus alttestamentlichem Glauben hinein in neutestamentlichen Glauben. Zweite Auslegungsform, es geht von dem Glauben der Bekennenden zu dem Glauben der Gehorchenden. Also könntest du jetzt vielleicht denken, hier, gell, ich bin jetzt der Bekennende, ihr seid die Gehorchenden. Oder es ist ein Fremder, der vielleicht auch aufhört, wäre auch denkbar. Oder andere sagen, es ist aus dem Glauben der Verkündiger hinein in den Glauben der Hörer. Ist so ähnlich, gell? Passt irgendwie fast dasselbe. Die vierte Möglichkeit, es ist aus dem gegenwärtigen Glauben hinein in den künftigen. Und das sind die Favoriten, die sagen, Paulus, Römer 6 und 7, das war nicht Paulus, oder das war er, bevor er gläubig wurde und dann danach, gell? Und da liest du dann sowas, ja, weil es ist aus diesem Unglauben quasi hinein in den Glauben, also aus der alten Zeit in die neue, wie auch immer. Das ist mir alles zu schwammig, gell? Ich kann mir nicht helfen. Das ist das und kein gescheiter Bibeltext dabei. Und dabei gibt es doch einen Vers in der Schrift, der das ganz deutlich sagt, wie das hier funktioniert. Und das steht in Römer 3, Vers 3. Und jetzt liest du Römer 3, Vers 3 und dann muss es klingeln und dann brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren, wie das funktioniert mit diesem, was er vorher hier im Kapitel 1 gesagt hat. Da muss man ja ein bisschen denken, gell? Ich war ja immer Bibel lesen, muss man auch bald denken. Deswegen haben wir das Gehirn gekriegt. Auch wenn das Gehirn nicht in der Bibel steht, gell? Aber ohne dem geht es halt nicht. Römer 3, Vers 3. Was denn, sagt er, wenn einige untreu sind, er redet von Juden, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes unwirksam machen? Das verstehst du auf Anhieb wahrscheinlich nicht. Gell? Das ist aber nicht schlimm, deswegen reden wir jetzt darüber. Er sagt hier 1, Vers 17 doch, aus Treue hinein in Treue, wenn du das wirklich liest, gell? Unser Predigtvers heute. Das Evangelium wirkt aus Treue hinein in Treue. Und hier sagt er, wenn ihr Juden untreu seid, meint ihr dann vielleicht, dass Gott jetzt auch untreu wird? Und die Antwort wäre doch unmöglich, gell? Gott wird nie untreu, selbst wenn wir mal untreu sind. Er ist immer treu. Das heißt doch, seine Treue ist die Voraussetzung, seine Treue, die ist schon immer da, die wird immer da sein. Seine Treue ist die Voraussetzung dafür, dass ich treu sein kann. Und das ist jetzt das Thema für die letzten 20 Minuten von heute, gell? Weil das ganz wichtig ist. Ich kann doch nur treu sein, weil Christus vorher treu war. Also aus seiner Treue entsteht meine Treue und nicht umgedreht. Und wie viele Leute meinen, das, was ich eben vorgelesen habe, diese vier Punkte, dass sie mit ihrem Glauben Gott beeinflussen könnten, etwas für sie zu tun. Das ist sowas von hirnrissig, Entschuldigung. Das ist völlig gegen die Schrift. Man könnte sich pausenlos aufregen, das bringt aber nichts. Und wir müssen immer wieder überzeugen mit dem Wort. Es geht auch um die Gerechtigkeit Gottes. Kann denn meine Gerechtigkeit, meine gute Tat Gott veranlassen, dass er auch gerecht ist oder Gerechtigkeit übt? Wer sie mir denn, gell? Und daran siehst du doch, es ist eine Umkehrung der Gedanken. Und deswegen der Vers 3, Römer 3, 3, erklär das doch. Gott ist immer treu, egal was du da machst. Du hast überhaupt keinen Einfluss auf die Treue Gottes. Du kannst auch Golgatha nicht ändern. Du kannst auch den Adam nicht gerecht machen. Gar nichts können wir, gell? Und darum geht's. Und jetzt zitiert er Habakuk 2, Vers 4, gell? Diesen Propheten aus dem Nordreich. Und dieser Prophet aus dem Nordreich, der musste mit seiner Familie den Unglauben dieses Nordreiches demonstrieren. Der musste eine Hure heiraten, musste Hurenkinder zeugen. Und eines dieser Kinder hieß Lo Ami, nicht mein Volk. Und dieses nicht mein Volk ist jetzt sozusagen das Attribut für das Nordreich, weil ihre Untreue darin deutlich wird. Und wenn jetzt Paulus und Petrus beide diesen Begriff wiederbringen, weil beide reden zu den Briefempfängern, zu denen sie schreiben, ihr seid Lo Ami, dann sind das doch für mich genau die Leute, die in der Prophetie, weil er sagt, das Alte Testament redet auch von denen, von diesem Evangelium, dass die Leute, die im Alten Testament schon damit benannt worden sind, es auch im Neuen sind. Oder hat man hier den Namen geändert oder auf andere Leute projiziert? Das wäre völlig gegen das heilsgeschichtliche Denken Gottes in all seinen Facetten, das wir hier schon oft besprochen haben. Und die Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testamentes in Griechisch, die vor 2200 Jahren gemacht worden ist, 200 vor Christus. Weißt du, was die schreibt? Und die Biblia Hebraica, die in ihrem Apparat, in den Fußnoten, die Septuaginta wieder zitiert, schreibt es dort auch hin. Nämlich, dass die Septuaginta-Übersetzer vor 2200 Jahren gewusst haben müssen, wie der Habakuk das gemeint hat, nämlich respektive, wie Gott ihm das gesagt hat. Weil im Original Hebräisch, heißt es, und Gerechter infolge Treuer seiner, er wird leben. Das steht im hebräischen Text, das kann man deutsch nicht so verstehen, das muss man dann einen deutschen Satz draus machen. Gerechter infolge Treuer seiner, er wird leben. Und jetzt sagen die Septuaginta-Übersetzer, hier spricht Gott an dieser Stelle zu Israel, zum Nordreich. Hier spricht Gott zum Nordreich. Das heißt, Gott gibt hier eine Mitteilung durch den Propheten an das Nordreich. Und sie schreiben in ihrem griechischen Text, der Gerechte wird aus meinem Glauben leben, aus meiner Treue leben, nämlich aus der Treue Gottes. Das finde ich revolutionär, dass sie das vor 2200 Jahren erkannt haben und dahingeschrieben haben. Und die Biblia Hebraica zitiert das auch. Und deswegen, wenn wir das genau und sauber analysieren mit dem Alten und Neuen Testament, wird das ganz deutlich, auch bei Paulus ganz besonders, dass er hier die Reihenfolge deutlich macht. Seine Treue ist die Quelle, die Ursache für meine Treue, für meine Gerechtigkeit und für meine Rettung und was du noch alles sehen willst. Gell? Also nicht meine Leistung. Und deswegen die restlichen Minuten müssen wir uns nochmal mit diesen Gedanken beschäftigen. Ich fange beim Römerbrief an, Kapitel 3, und mache hin bis zum Petrus. Vielleicht klappt es ja, wir hetzen uns aber da nicht ab. Das geht ganz gemütlich. Römer 3, Vers 21 und 22. Du brauchst also immer nur nach hinten blättern, das ist ganz praktisch. Römer 3, 21, 22. Nun aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt von wem? Von dem Gesetz und den Propheten. Das steht im Alten Testament. Gottes Gerechtigkeit aber durch Treue Jesu Christi hinein in alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Durch Treue Jesu Christi wirkt Gottes Gerechtigkeit. Nicht, weil ich an Jesus glaube. Das ist doch nachgeordnet. Natürlich dürfst du an Jesus glauben. Aber das ist nicht die Ursache für Gottes Gerechtigkeit. Das ist seine Treue. Und in Vers 26 geht es gleich weiter, Römer 3, 26, wo er sagt, von dem Sühnemittel redet, von der Treue des Jesus, von seinem Blut und sagt, das geschieht zum Erweis seiner Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit Gottes in der jetzigen Frist, dass er gerecht sei und den rechtfertige. Jetzt steht bei dir wahrscheinlich, der des Glaubens an Jesus ist. Das stimmt nicht. Der aus der Treue Jesu ist. Also nochmal, wirkt Gottes oder ist Gott gerecht? Also hier, er sagt doch, das geschieht zum Erweis seiner Gerechtigkeit, damit die Gegner alle sagen, ja, dieser Gott ist gerecht. Paulus sagt an anderer Stelle, damit du als gerecht dastehst, wenn du gerichtet wirst, also wenn über dich geurteilt wird, wenn über Gott geurteilt wird. Er sagt hier, es geht um seine Gerechtigkeit. Das würde doch bedeuten, wenn die von meinem Glauben abhinge. Also Gott ist nur gerecht, weil ich an ihn glaube. Aha, ja, da müssen wir gerade lachen, gell? Entschuldigung, aber das steht nicht hier, sondern seine Gerechtigkeit wird erwiesen aus der Treue Jesu, weil er in Christus bezahlt hat und alles geregelt hat. Das steht hier. Und wenn ich das so lesen darf, da geht es mir doch gleich besser. Gell? Da weiß ich, ich kann im Ganzen doch gar nichts ändern. Ich bin dankbar, dass ich glauben darf und dass er mir hilft auf diesem Weg. 1. Korinther 1, Vers 9. Was ist denn noch in der Treue Christi gewirkt? 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, wie geht Berufung? Weil Gott treu ist. Da steht nicht hier, ja, weil du dich so ordentlich benommen hast, bist du jetzt ein Teil von dem Christus. Das ist Religion, gell? Das hat mit Bibel überhaupt nichts zu tun. 2. Korinther geht es gleich weiter. Ich denke noch an Paulus, wollte ich noch erwähnen, gell? Wie gerecht war denn Paulus, damit er Diener und Apostel Jesu Christi werden durfte? Gar nichts, gell? Er war ein Christenmörder. Und dann sagt Jesus, den brauche ich. und hat ihn sich geholt. Also, jetzt sollen wir uns da was einbilden, dass wir so gut sind. 2. Korinther 1, 18 bis 20. 2. Korinther 1, 18 bis 20. Ich hab's gleich. Gott aber ist treu, dass unser Wort zu euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geworden. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Ja. Wir gehören dazu. Gott ist treu. In seiner Treue wirkt Gott seine Gerechtigkeit. Alle Verheißungen Gottes werden erfüllt, weil er treu ist. Alle Verheißungen Gottes werden dann nicht erfüllt, weil ich an ihn glaube. Undenkbar, gell? Merkst du das? Jetzt kommt ein schöner Text, den liebe ich ganz besonders, weil er so falsch verstanden wird, auf Epheser 3, Vers 12. Und ich hoffe, dass zumindest einige von euch das schon mal geändert haben in ihrer Bibel. Sonst müsste ich irgendwann sagen, habe ich euch vergeblich 20 Jahre gepredigt, gell? Weil das ist sowas von wichtig. Epheser 3, Vers 12. Hier geht es darum, dass er den Hineinweg in das Heiligtum beschreibt, das nach oben hin in die Herrlichkeit zu Christus und zum Vater. Und jetzt heißt es, in diesem Christus, in ihm haben wir Freimütigkeit und Hinzuführung oder Zutritt. Wie? Im Befugtsein, also wir haben jetzt die Befugnis, dahin zu kommen, durch seine Treue. Und bei dir steht garantiert im Glauben an ihn oder so ähnlich. Wer durfte denn in das Allerheiligste im alten Bund? Nur der hohe Priester und nur mit Blut von den Böcken, von dem einen. Und in der Wirklichkeit, da hat auch nur der Hohepriester Zutritt. Und wenn du ein Teil von dem Hohen Priester bist, dann hast du auch Zutritt. Gell? Also das heißt doch, ich brauche hohe priesterliche Qualität, um überhaupt da reinzukommen. Und die kriege ich geschenkt. Ich bin berufen, gerechtfertigt in seiner Treue, weil er treu war und auf Golgatha bezahlt hat, kann jetzt auch du und ich, wenn wir ihm gehören, hinein in das Allerheiligste. Ich komme da nicht dahin, weil ich so gut bin. Gell? Und das sind alles so Dinge, wenn du die wirklich liest, da gehen ja Kronleuchter auf, wie das Wort Gottes uns hier sagt, wie es wirklich ist. Gell? Philipper Kapitel 3, Vers 9. Philipper 3, Vers 9. Und auch hier hast du hoffentlich schon was hingeschrieben. Wir werden in ihm gefunden. Nicht indem ich meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern wie bin ich in Christus? Durch die Treue Christi, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund der Treue. Durch Glauben an Jesus steht bei dir. Wahrscheinlich. Wie bin ich jetzt gerecht in Gott? Weil ich an ihn glaube. Wäre er auf Golgatha nicht gestorben und auferstanden, dann sage ich mal gerne, könntest du die schwarz glauben, das würde dir gar nichts nutzen. Gell? Und deswegen, die Reihenfolge muss stimmen. Seine Treue ist Voraussetzung für meine Treue und alles ist geschenkt. Ja, wie werden wir untadelig? 1. Thessalonicher 5, 23, 24. 1. Thessalonicher 5, 23, 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollendet und ganz vollständig, möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch Berufende, der es auch tun wird. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich muss untadelig sein, damit ich hier gerettet werde. Ja, da kannst du dich aber lange anstrengen. Gell? Ich habe noch keinen gesehen, der vollkommen ist. Ich sage manchmal, keiner ist vollkommen, nicht mal ich, gell? So als Scherz. Und manche verstehen das dann sogar, dass das ironisch gemeint ist. Also, verstehst du, es ist doch nicht unsere Fähigkeit, uns so gut hinzustellen, dass wir gerettet sind und in Christus sind. Und das kannst du weiterlesen im 2. Thessalonicher 3,3, geht es gleich weiter. 2. Thessalonicher 3,3. Treu ist aber der Herr, der euch befestigen, bewahren wird, weg von dem Bösen. Ja, mache ich das jetzt? Kann ich mich bewahren hinein in Rettung? Oder macht er das? Er ist treu und wirkt das. Oder was ganz wichtig ist für Leute mit Problemen, Hebräer 2, Vers 17 und 18. Da hat jemand Schwierigkeiten, welcher Art es auch immer sein mag. Und jetzt erfährt er, dass in der Treue des Christus Hilfe da ist und nicht ich selber mich an den Haaren aus dem Sumpf ziehen muss. Und er beschreibt hier den Weg des Christus im Verhältnis zu uns und sagt Hebräer 2, 17 und 18. Weshalb er schuldet, nämlich der Christus, in allen den Brüdern gleich zu werden. Der ist so geworden wie wir, auf deshalb barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Verfehlungen des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Ist das nicht schön, das zu wissen? Ja. Da hat schon mal einer gesagt, ja gut, hätte auch einen Engel nehmen können, um das Loskaufsopfer zu bezahlen. Christus, oder ich sage manchmal, die Leibesgemeinde müssen auch Leute dabei sein, die mal Engel waren, damit sie Engel richten können. Und dann sagt man, ja, das kriegst du alles geschenkt. Also wenn das Gericht ist, dann gibt dir Gott alle Fähigkeiten, die du brauchst, um zu richten. Ja, danke. Dann hätte Jesus gar nicht kommen brauchen. Gell? Dann hätte Jesus auch nicht bezahlen müssen. Dann wäre der Satz hier völlig sinnlos. Er ist so geworden wie wir, damit er mitfühlen kann. Gell? Wenn ein Gottes Sohn kein Mensch gewesen ist, will er dann empfinden wie ein Mensch und ihm helfen. Ja? Und wie wollen wir dann als Christusglieder andere richten, wenn wir nicht in deren Schuhe gestanden haben? Also du musst erst mal das durchgemacht haben, um gerecht richten zu können. Und dazu braucht es eine ganze Menge Erfahrung. Und die wird jeder Einzelne für sich nicht machen können. Und deswegen ist der Leib des Christus in seiner Vielfalt und in seinen vielen Erfahrungen wünschenswert, erstrebenswert, ja notwendig. Gell? Wir haben hier neue apostolische Leute sitzen und Zeugen Jehovas gewesen. Gell? Und was weiß ich noch, freie Gemeinden und Landeskirche, was ich da alles so sehe. Gell? Alles ausgestoßen in der Gesellschaft. Ja, ich fühle mich da wohl bei denen. Gell? Mir geht es wie David in der Höhle Adullam. Also das ist die Qualität, die wir brauchen. Und das hat seine Treue gewirkt. Das ist nicht unser Werk. Noch zwei Texte von Petrus, dann bin ich fertig. Gell? 1. Petrus 1, Vers 21. 1. Petrus 1, Vers 21. Da geht es darum, dass Christus offenbart worden ist, denen, die durch ihn an Gott glauben, den aus den Gestorbenen erweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Wie ist Christus offenbart worden? Denen, die durch ihn, durch den Christus, an Gott glauben. Das heißt doch, auch Petrus weiß, ich kann mir den Glauben nicht nehmen. Das ist nicht mein Glaube, meine Treue, sondern seine Treue, die er mir geschenkt hat. Also, und hier ist Petrus ganz auf der Pauluslinie. An dem 4. Kapitel, 1. Petrus 4, Vers 19, der letzte Vers. So sollen auch die, die gemäß dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutes tun, anvertrauen oder nebengestellt werden. Ja, müsste man an der Übersetzung noch was anfügen. Das ist oft schwierig. Wie willst du das machen? Das ist ja passiv, was hier steht. Das heißt also, wir vertrauen unsere Seelen, unser ganzes persönliches Leben, all unsere Probleme, alles, was es gibt, mein ganzes, in Anführungszeichen, elendes, irdisches Leben, vertraue ich dem treuen Schöpfer an, sagt er hier, und werde neben ihn gestellt, wirklich. Er macht das, gell? Und also ich kann mich nicht neben ihn stellen, sondern er macht das. Wir anvertrauen ihm. Das heißt auch, wir glauben an seine Treue, dass er mein Leben regeln kann. Und das ist doch passiv. Ich sage also nicht, ich vertraue mich ihm an und tue was, sondern ich vertraue mich ihm an, weil ich weiß, er handelt für mich. Das steht in dem Wort Anvertrauen drin. Es ist das Passiv, nämlich, dass er das macht. Er handelt. in meinem Leben. Ja, wenn ich jetzt die beiden Verse nochmal lese, um die es heute ging. Dann kannst du vielleicht mitfühlen, wenn jemand empfindet, der das wirklich liest und auch mal studiert hat und sich mit beschäftigt hat, dann gehen dir plötzlich vielleicht ein paar Lichter auf, gell? Ein Kronleuchter leuchtet. Ja, denn Gerechtigkeit Gottes ist in ihm, im Evangelium enthüllt. Was ist das Evangelium? Christus Golgatha, seine Treue. Und das geschieht aus Treue hinein in Treue, nämlich aus seiner Treue hinein in meine Treue, wie es geschrieben steht, dass der Gerechte aus seiner Treue lebt, Habakkuk 2, Vers 4, Altes Testament. Und er sagt, er schämt sich dieses Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Dynamis. Ja, damit vermag Gott etwas zu tun. Und das ist doch wunderbar, gell? Es ist nicht meine Arbeit, sondern seine Arbeit. Und so kann ich ganz auf ihn vertrauen, kann mich freuen, weil ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Er wird so lange treu, in seiner Treue wirken, bis das ganze All in der Herrlichkeit Gottes landet. Das ist Evangelium. Und der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.
Amen.